Ein kurzes Hallo in die Runde zur Blockzeit 754160. Zu unserer letzten veröffentlichten Folge E47 Prepper-Signal haben wir einige Kommentare und Anmerkungen zu den Inhalten bekommen, welche wir an dieser Stelle gerne mit euch teilen wollen. Solltet ihr die eigentliche Folge abgespielt haben, folgt diese nun im Anschluss an diesen kurzen Kommentar. Zunächst möchten wir uns für das ehrliche und direkte Feedback von euch bedanken und freuen uns natürlich jederzeit über konstruktive Kritik und Ergänzung zu unseren Folgen. Die von uns angesprochenen Wasseraufbereitungstabletten sind entweder nicht wirksam oder, wenn sie wirksam sind, giftig für den Körper und sollten damit nicht verwendet werden. Für den Campingbedarf gibt es kleine Filter, die man gut sicher und sicher benutzen kann. Alternativ verwendet im Notfall ein Gas- oder Campingkocher, um das Wasser abzukochen. Das ist auch sicherer und den Kocher könnt ihr dann auch direkt für die Zubereitung von anderen Lebensmitteln verwenden. Des Weiteren solltet ihr ein Notstromaggregat, das mit Benzin, Diesel oder gegebenenfalls Gas betrieben wird, niemals in einem geschlossenen Raum verwenden. Dabei droht eine Kohlenmonoxidvergiftung, an der der Mensch innerhalb von wenigen Sekunden sterben kann, weil das Gemisch geruchlos ist und somit nicht bemerkt wird. So ein Gerät sollte immer draußen und mit genügend Belüftung verwendet werden. In modernen und stark gedämmten Häusern kann dies bereits bei größerer Anzahl von Kerzen passieren, deshalb passt auch hier besonders auf. Danke an dieser Stelle auch an Leggy für die fundierten Hintergrundinformationen, die er uns zukommen lassen hat. Als letzten Punkt möchten wir nochmal betonen, dass das Erlernen von Methoden zur Selbstverteidigung auch nur genau dafür verwendet werden sollte. In einer Krisensituation solltet ihr euch auf Techniken zur Deeskalation fokussieren und damit Konflikten und handgreiflichen Auseinandersetzungen präventiv vermeiden. Da das Thema so komplex und anspruchsvoll im gleichen Zuge uns aber auch sehr wichtig ist, werden wir noch eine weitere Folge zum Thema planen, wo wir uns Experten auf diesem Gebiet einladen werden. In diesem Sinne, focus on the signal, not on the noise.
Die Grille und die Ameise von Jean de La Fontaine. In einem Feld saß eine Grille und zirpte und sang den lieben langen Tag lang. Es war Sommer. Überall blühte, sprießte, summte und brummte es. Es gab reichlich Nahrung für alle. Nicht nur die Grille selbst, sondern auch vorüberziehende Wanderer erfreuten sich an ihrem Gesang und sagten: Nicht nur die grünen Wälder und goldgelben Felder, nein, auch das Zirpen der Grille lässt uns die Sommerzeit erleben und genießen. Nicht weit entfernt von der Grille lief eine Ameise emsig hin und her und trug Futter zusammen. »Warum mühst du dich so?« fragte die Grille. »Es ist doch Sommer und die Natur hat uns den Tisch reichlich gedeckt. Um uns herum liegen, sprießen, kräuchen und fleuchen mehr leckere Speisen, als wir essen können.« Die Ameise hörte es sich an, ließ sich aber nicht von ihrem Tun abhalten. Der Sommer ging vorbei. Es kam der Herbst und schließlich der Winter. Die Felder wurden abgeerntet, von den Bäumen waren die welken Blätter gefallen, die meisten Insekten hatten sich im Erdboden verkrochen. Es hatte viel geregnet und nun begann es auch zu schneien und zu frieren. Ein großes Hungergefühl überkam die Grille. Sie hatte längst aufgehört zu singen und lief umher, um nach Futter zu suchen. Doch vergeblich. Alles Essbare war verdorrt, vermodert, erfroren oder in der Erde verschwunden. Als die Ameise vorbeigelaufen kam, fragte die Grille: »Hast du auch einen solchen Hunger wie ich?« »Oh ja«, antwortete die Ameise. »Deswegen bin ich auf dem Weg zu meinem Nest, in das ich und meine Kolleginnen den Sommer über Futter zusammengetragen haben. Wir werden auch den Winter über genug zu essen haben. Du aber hast die ganze Zeit gezirpt und gesungen. Jetzt bleibt dir nur noch zu tanzen.«
Herzlich willkommen bei Notsignal. Heute geht meine Verbindung zu insgesamt 3 Notes. 2 davon sind auch in unserem Podcast neu. Meine erste Verbindung geht wie immer zu Kalso. Hi.
Hallo Thorsten, hallo zusammen.
Dann als ersten Gast haben wir den Marc hier. Hi Marc.
Hi Leute.
Und als Podcast-Dubitant oder für seinen allerersten Podcast-Auftritt hat heute der Henry hier. Hallo Henry.
Hallo zusammen.
Herzlich willkommen. Henry, dadurch, dass es für dich der erste Podcast ist, magst du mir mal die aktuelle Blockzeit geben, zu der wir uns jetzt aktuell treffen?
Ja, sicher. Das ist die 753624.
Sehr schön. Das kann ich hier bei mir auch bestätigen. Also sind wir synchron. Dann können wir auch aufnehmen. Cool. Ja, bevor wir in das eigentliche Thema starten, ihr habt es schon so ein bisschen im Intro gehört, wo in welche Richtung es heute gehen wird. Marc, dich hat man gegebenenfalls schon mal in einem anderen Podcast gehört, aber Marc, Henry, könnt ihr euch gerne noch mal kurz vorstellen, wer ihr so seid, damit die Leute auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ich weiß nicht, Marc, magst du anfangen?
Yo, hi, ich bin der Marc. Ich bin hier vom Number One Bitcoin Hotel in Deutschland. Ihr habt bestimmt schon einiges gehört. Bei uns ja, gibt es ganz crazy Sachen, eine Bitcoin-Kreislaufwirtschaft. Aber darauf wollen wir heute gar nicht so arg eingehen. Und ich glaube, ich muss auch gar nicht so viel zu meiner Person sagen, weil ich eh schon in sämtlichen Podcasts zu Gast war. Und dann würde ich jetzt einfach an den Henry weiterleiten.
Ja, also ich bin der Henry. Also einige kennen vielleicht mein Twitter-Profil. Ich bin manchmal ein bisschen toxisch unterwegs, ja, und ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich groß sagen soll. Ja, vielleicht mal ganz kurz, wie ich zu Bitcoin gekommen bin, weil das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Und zwar, ich weiß nicht genau, wann das war, aber vor ein paar Jahren, da habe ich mich, also ich habe versucht, irgendwie Gras im Internet zu kaufen. Ja, und so bin ich dann irgendwie da drauf gekommen und die haben halt, die wollten Bitcoin haben, ja, und so bin ich dann drauf gekommen und ja, und seitdem bin ich halt immer tiefer ins Rabbit Hole gekommen, ja, also mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen.
Hat's geklappt?
Es hat wunderbar funktioniert. Also, weil der Auslöser war halt auch, ich habe immer jemanden gehabt, der mir das auch immer geliefert hat. Das lief immer problemlos und irgendwann war diese Person weg. So, als ich dann mich umgeschaut habe und teilweise auch stundenlang warten musste und sowas, da wurde es mir einfach zu viel. So und so bin ich dann da reingekommen.
Ja, krass. Ich will nicht wissen, wie viel da dabei dann auch schon draufgegangen ist. Wenn man so zurückrechnet über die Jahre, das ist ja dann doch immer eine ganz spannende Summe. Aber gut, genau. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema und ihr habt es vielleicht schon in den Vorworten gehört. Wir sind heute nicht mit dem Node-Signal unterwegs, sondern mit dem Prepper-Signal. Und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie wir uns vorbereiten können, was man für Rücklagen bilden soll, wie man sich absichern kann gegen alle möglichen Eventualitäten, die wir auch noch durchsprechen. Und genau, ich denke, wir fangen einfach mal damit an, was so die letzten Jahre passiert ist oder was jetzt gerade passiert, wie sich die Entwicklung so zusammenstellt und wie das nötig wird oder wie dieses Thema relevanter für uns wird.
Ja, können wir gerne mal machen. Also der Kontext, der hier geschaffen ist, beziehungsweise ein bisschen Kontext generell zu schaffen, eher so gesagt, er ist im Endeffekt die aktuelle Problematik oder die Lieferengpässe, die wir in mit der Gasversorgung durch den Ukraine-Krieg sehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die explodierenden Strompreise, die wir jetzt auch seit dem Ukraine-Konflikt primär halt haben, aber auch eigentlich ja schon seit Ende letzten Jahres, wo ja dann auch die Inflationsraten auch angestiegen sind. Und das Gleiche geht ja im Endeffekt dann auch schon längerfristig einher, dass durch die Energiewende, die wir in Deutschland, aber auch in der Welt vorantreiben wollen, also von den fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energieträgern, dass die Versorgungssicherheit durch die Grundlast durch erneuerbaren Energieträger immer weiter, sage ich mal, schwieriger wird, weil die einfach in der Form nicht grundlastfähig sind im Vergleich zu Atomkohle und Gaskraftwerken. Ich weiß nicht, habt ihr da noch Ergänzung zu, eure Meinung dazu?
Ja, ich muss natürlich dazu sagen, ich bin auch jetzt kein Energieexperte oder Blackout-Experte oder sowas. Aber ich sag mal, es ist natürlich schon auch irgendwie die ganze Utopie, die man dann halt die letzten Jahre hatte, von wegen, ja, wir machen hier erneuerbare Energien. Und es hört sich natürlich auf den ersten Blick auch erstmal sehr, sehr cool an. Und erneuerbare Energien sind super und prinzipiell auch billiger und alles. Aber die Grundlast würde halt einfach vernachlässigt und vergessen. Und es ist natürlich cool, man hat dann die ganzen erneuerbaren Energien, aber wenn man halt irgendwie dann keine Lösung hat, die Grundlast abzudecken, dann bringt einem das halt alles nichts. Weil wenn du halt irgendwie nachts dann keinen Strom hast oder dann, wenn der Wind nicht weht, dann hast du halt keine Grundlast. Und das ist halt das, was oftmals übersehen würde. Und da würde halt irgendwie blauäugig auf das Ganze geschaut und das übersehen.
Also mir ging es tatsächlich, bevor wir die Folge mit Jesse aufgenommen haben, ich war leider nicht dabei, aber ich habe es mir angehört, war das für mich einfach selbstverständlich, dass ich den Stecker in die Steckdose stecke und da kommt Strom. Und ich hatte tatsächlich nicht so ein gutes Verständnis, als dass ich verstanden habe, dass wenn ich den Stecker da reinstecke, dann muss in dieser Millisekunde, wie ich da Strom abnehme, der auch produziert werden. Also das war für mich nicht so selbstverständlich. Vielleicht ist es für viele der Fall und ich war zu naiv, aber das erklärt ja schon, wie unfassbar fragil dieses Gesamtsystem ist. Jetzt gab es letztens einen schönen Thread bei Twitter, der, ich weiß nicht, beschrieben hat über ganz Europa, dass wir ein ziemlich einzigartiges Stromnetz haben und dass ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber über 500 Millionen Menschen an diesem Stromnetz hängen, so im Endeffekt. Das reicht bis runter nach Marokko. Und da kann man sich vorstellen, was passiert, wenn es da zu einer Art Kettenreaktion kommt. Ich sag mal, da fällt irgendeine Versorgungsquelle aus, irgendwas ist nicht mehr so solide und dann hast du einfach nachts nicht die Rücklage Wind oder Solar. Und man kennt ja vielleicht auch so ein bisschen die Schwierigkeit dieser Duck-Curve, dieser Endkurve, dass Solar- und Windenergie sich am Nachmittagabend sehr überschneiden. Ich hoffe, ich sage es richtig rum. Beziehungsweise, dass die halt zu einer ähnlichen Zeit eben nicht mehr liefern. Also, dass du oft auch so einen Tiefpunkt hast, wo die nicht mehr liefern. Ich glaube, die Duck-Curve bezieht sich auch auf die Nutzung. Also, dass am Abend dieser Peak ist der Nutzung. Die Leute kommen nach Hause, alle wollen duschen, waschen, föhnen, sich rasieren und so weiter. Also die Abnehmer werden alle angeschmissen. Und diese Diskrepanz aus Abnahme und Produktion ist ja umso wichtiger, wenn man verstanden hat, dass es in dem Moment entstehen muss. Die ist halt da und da entsteht gerade das Risiko, wenn eine unserer Hauptgrundlastversorgungen wie Gas wegfallen. Und ich fand es umso spannender, als die Diskussion losging um die Folge hier. Und gesehen habt, dass ihr schon eine kleine Gruppe gemacht habt und angefangen habt zu diskutieren. Ich kam ein bisschen später in die Telegram-Gruppe rein und habe gesehen, ihr habt schon erste Ideen, wie man dem ein bisschen entgegenwirken kann. Stichwort Photovoltaik, Speicherfunktionalität und so weiter. Und ich finde es super spannend, mal von euch zu hören, was sind eure Schritte, was sind eure Bedenken auch, was hat euch dazu bewegt, euch vorzusorgen? Also warum beschäftigt ihr euch mit dem Thema?
Also es ist ja so, wir nutzen alle, also wir brauchen ja alle irgendwie den Strom aus der Steckdose, ja, ob zum Waschen, ob, also sind ja Handy zu laden, ne, Föhn, es gibt ja so viele Sachen, die wir brauchen, so, und da kann sich ja jeder mal einfach mal selber die Frage stellen, so, was ist, wenn jetzt direkt der Strom weg ist? Na, wenn du jetzt nichts mehr aus der Steckdose kriegst. So, weil das war jetzt auch etwas, das ich mal gemacht habe. Ich habe einfach mal den Strom komplett mal ausgeschalten. Ja. Und ich meine, 5 Minuten ist okay, dann sitze da. Aber wenn du das mal ein paar Stunden machst, ja, dann fällt einem auf, dass man dann halt Probleme hat. Ja. Und deswegen dachte ich mir, also das Erste, was ich dann gedacht habe, okay, es muss halt ein Generator her, ne, dass man da eventuell Gefrierschränke, Kühlschränke, weil wenn ja der Strom weg ist, dann hat man ja die ganzen Lebensmittel, also da möchte man ja auch nicht, dass sie dann halt auch verderben, ja, so, und aber dann ist ja dann auch wieder die Frage, dann hast du einen Generator, aber den kannst du ja dann auch nicht rund um die Uhr laufen lassen, das geht ja auch nicht, ne. So, und dann kam für mich hier der Akku ins Spiel. Ne? Hier so ein, also ich habe selber hier so ein Echo Flow Delta Pro, glaube ich, heißt der, mit 3,6 Kilowatt Speicher und davon kann man 3 aneinander stecken. Da hat man schon ungefähr 12 Kilowatt. Und das ist auch gar nicht so viel. Ne? Also wenn man wirklich eine ganze Familie, wenn jeder sein Handy laden will, und Laptop, Fernseher, Waschmaschine, Kühlschränke, also das reicht gerade mal für einen Tag. Also es ist, genau, und dann halt noch, noch Solar. Also ich denke, das ist halt das Beste. Man hat einen Akku, also so einen Speicher, und lädt den halt über Solar. Jetzt im Sommer zum Beispiel konnte ich hier diese 12 Kilowatt jeden Tag, also fast jeden Tag, komplett aufladen, nur durch die Sonne. Aber jetzt im Winter, wenn weniger Sonne da ist, dann kommt der Generator auch zum Einsatz. Das hatte ich mir jetzt halt so überlegt und habe das jetzt auch mal 2 Wochen lang getestet. Ja, und also es funktioniert. Ne? Also so Sachen wie Backofen, Herd und solche Geschichten, Föhn, ne, die fallen dann weg. Das ist ganz klar. Ich meine, in einer Notsituation, dann guckst halt auch keinen Fernseher mehr. Ne? Das ist dann rum.
Finde ich alles schon gute Punkte. Bevor wir jetzt da wirklich ja so noch so direkt in die Details reingehen, in wie wir das machen, würde ich gerne noch mal so ein bisschen, ich meine, wir sind auch ein Bitcoin-Podcast hier eigentlich, auch wenn das Thema jetzt primär heute nichts mit Bitcoin in dem Sinne zu tun hat, aber unser Streben als Bitcoiner ist ja eigentlich immer so, dass wir uns unabhängig von Dritten machen und in dem Sinne dann auch selbst souverän werden. Es gibt ja auch es gibt ja das Buch von Knut Zwanholm, hier Selbstsouveränität durch Mathematik, und dann gibt es auch noch dieses relativ alte Buch, das jetzt keinen Bitcoin-Kontext hat, Self-Sovereign oder wie es heißt.
Sovereign Individual ist der Name.
Richtig, genau, das Buch. Habe ich persönlich noch nicht gelesen. Ich weiß, hat das einer von euch gelesen? Das gibt es ja, glaube ich, meine ich, nur auf Englisch.
Ich habe es dazu liegen, aber ich habe es leider noch nicht gelesen.
Ja, ich habe es tatsächlich auch nicht gelesen, aber ich kann vielleicht auch was dazu beitragen hier noch, weil es gab tatsächlich eine Periode in meinem Leben, wo ich mal es waren so circa 2 Jahre in Südfrankreich gelebt habe. Da habe ich auch Back to the Basics gelebt, weil ich einfach mal in einem autarken, selbst souveränen System leben wollte. Und ich habe da größtenteils ohne Strom gelebt, ohne Internet, naturverbunden. Und mir hat das sehr gut getan. Also ich hatte da nicht das Gefühl, einen Mangel vorzufinden, sondern mir hat das sehr, sehr gut getan. Das heißt, du hattest auf einmal Zeit mit dir selbst verbracht und hast sehr viel über dich selbst erfahren. Und also mir hat das einfach nur gut getan und ich habe da keine negativen Aspekte davon gehabt. Aber auf eine gesamte Gesellschaft gesehen kannst du natürlich jetzt nicht sagen, hey, geht hier in den Wald und macht da euer selbstautarkes Ding, und das ist einfach zu übertrieben. Gewisse Individuen können das machen, aber auf die große Gesellschaft kannst du sowas nicht übertragen. Und dann, wenn du natürlich in der Natur lebst, dann merkst du natürlich, eigentlich lebst du in Hülle und Fülle und es gibt überall die Äpfel auf den Bäumen und du musst die eigentlich nur pflücken, und wenn du die nicht pflückst, dann fallen die runter und die verfaulen und eigentlich ist alles da. Und du merkst auch, es gibt Wildkräuter, es gibt Nüsse, du findest eigentlich alles, aber du musst halt wirklich die Geschenke sehen können, die wo direkt vor deinen Augen sind. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein Mindset-Switch und so ein Bitcoiner-Mindset.
Ich finde, das passt ganz gut zur Bitcoin-Mentalität, dass man diese Weitsicht hat, dass man, dass, wie du das sagst, mit den Äpfeln, du musst aber auch einen Blick dafür haben, wann brauchst du was. Und dieser Bitcoin-Ethos oder der Gedanke um Bitcoin ist ja auch so eine lange Zeitpräferenz zu haben, also über so einen längeren Zeitraum planen zu können, eine Sicherheit zu haben, eine Stabilität zu haben. Und ich finde, da spielt das auch rein. Und was immer wieder dem Bitcoin vorgeworfen wird, ist ja, dass es digitales Geld ist und dass du es ja dann nicht verwenden kannst, wenn ein Blackout kommt. Und dann war unsere Antwort immer, ja, wie wahrscheinlich ist denn das? So, also das war immer meine erste Reaktion, wenn jemand wenn ich das erste Mal von Bitcoin erzählt habe, wenn die Leute dann so kritisch wurden und gesagt haben, naja, was, wenn Blackout? Und jetzt ist halt so eine Situation da, wo das öfter auch mal diskutiert wird, ob es jetzt nun wirklich kommt oder nicht, will ich hier gar nicht prophezeien. Aber das Thema ist da und man macht sich ein bisschen mehr Gedanken, und auch deswegen passt die Folge ziemlich gut, weil wir lassen eine Node zu Hause laufen. Wir wollen unsere Transaktionen validieren. Wir brauchen ein internetfähiges Gerät. Wir brauchen Strom einfach. Und ich glaube, auch da können wir dann mal drauf eingehen, was kann man machen, wie kann man das souverän halten, wie kann man sich selbst souverän halten, und wie kann man auch die Zeit haben, wie du gerade sagst, also du findest Zeit für dich, ja, aber die findest du auch nur, wenn du genug Nahrung hast. Genau, du hast auch dann erst Zeit für dich, wenn du genug Grundbedürfnisse erfüllt hast. Und auch das ist ja eine wichtige Sache. Also nicht selten wird ja auch gesagt, dass Nahrung und Wasser haben und Medikamente haben auch dazu führt, dass du klar im Kopf bleibst und auch alle um dich rum, was auch nicht wesentlich unwichtig ist. Und genau auf solche Punkte können wir mal eingehen. Und ich glaube, das passt schon ganz gut auch zu diesem Bitcoin-Thema.
Genau, aber ich würde hier vielleicht sogar noch ganz kurz eins ergänzen wollen. Natürlich gebe ich dir recht, das ist auch so die typische Maslow'sche Bedürfnispyramide. Unten hast du die Grundbedürfnisse, wenn das alles gedeckt ist, dann hast du oben irgendwann die Selbstverwirklichung. Aber was ich jetzt dazu noch sagen würde, ist, meine Erfahrung ist halt, das ist meine ganz persönliche Erfahrung, dass der Mensch eigentlich mit Mangel viel besser zurechtkommt als mit Überfluss. Und man kann natürlich jetzt sagen, okay, Blackout ist blöd, aber man kann auch da positiv drauf sehen und kann auch sagen, hey, vielleicht ist es auch besser, mal etwas weniger zu haben. Jetzt Beispiel einfach Fasten. Der Mensch, der kann 2-3 Wochen auch ohne Nahrung oder ohne Lebensmittel leben und danach geht es den Menschen oftmals sogar besser als davor. Das heißt, man kann das prinzipiell sogar als Chance sehen, wenn du auch guckst, die langlebigsten Völker der Welt, was waren das? Das waren irgendwelche Völker im Himalaya, die teilweise im Winter auch mal 1-2 Monate nichts zum Essen hatten, die wo zwanghaft Fastenperioden einbringen mussten. In allen großen Weltreligionen hast du Fastenperioden und das heißt auch der bewusste Verzicht, der kann zum Heil führen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir hier alle fasten sollen, wenn der Blackout kommt und natürlich ist das kannst du das nicht auf die große Skala übertragen, aber als einzelnes Individuum kannst du da wirklich auch die positiven Dinge rausziehen. Und ich weiß noch, wir hatten hier schon 2 kleine Stromausfälle, es waren jetzt keine Blackouts, aber einfach nur, da war halt der Strom für 5-6 Stunden weg. Ich habe das total gefeiert, weil alle haben irgendwie Panik bekommen und ich fand es dann total cool, weil auf einmal war das ganze Social Media weg, dein Handy, okay, das ging noch, aber auf einmal warst du einfach wieder irgendwie mit dir selbst verbunden und die ganze Noise außen ist weggeflogen. Und du hattest halt nur noch Fokus on the Signal und nimmer on the Noise.
Das erinnert mich so ein bisschen an Konsumfasten tatsächlich, um wieder so ein bisschen auch die Brücke zu schlagen zu dem Bitcoin-Thema. Weil auch das sagen wir ja, warum sollte man nicht mal aufhören, diesen ganzen Überkonsum zu finanzieren durch Fiat-Geld und durch Kredite? Und Fasten in dem Sinne, dass wir einfach nicht mehr so viele besitzen müssen, nicht mehr so viel anhäufen müssen an materiellen Dingen, sondern uns reduzieren. Und ich glaube, das meinst du ja auch, wenn du sagst Social Media und Handy nicht mehr unbedingt, dann fokussiert man sich wieder auf wesentliche Sachen, auf Leute um sich rum, auf sein soziales Umfeld, hoffentlich Bitcoiner um sich rum. Und genau, ich glaube, das passt auch sehr gut wieder zu dem Thema.
Sehr schön. Also ich stimme dir da auch zu, Marc, absolut. Wobei ich aber glaube, dass das Fasten in unserer Gesellschaft nur funktioniert, wenn man quasi das bewusst macht. Also wie meine ich das? Also in der Situation von einem Blackout ist man nicht darauf vorbereitet, ja, dass man jetzt auf gleich fasten muss. Wenn wir fasten, also ich mache ja auch Intervallfasten, das ist halt, weil ich es ja bewusst und plane. Ne? Also ich stelle mich darauf ein, fasten zu wollen und nicht, ja, jetzt gibt's kein Essen mehr, jetzt gibt's auch nichts mehr zu trinken in den nächsten 2 Wochen, das ist blöd. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen dann der Unterschied dazwischen dann.
Aber da spielt ja dann auch wieder man sagt ja dann, okay, im Blackout-Szenario bringt uns Bitcoin nichts, aber Bitcoin bringt uns wieder was, weil Bitcoin die Zeitpräferenz der Leute sich verändert. Und wenn sich die Zeitpräferenz der Leute verändert, dann denken die langfristiger, dann haben die vielleicht mal schon eine Fastenperiode hinter sich, dann ist der Körper vorbereitet, dann wissen die, okay, was für Wildkräuter gibt es im Garten oder was wächst da außen rum. Und dann hilft uns Bitcoin im Prinzip doch wieder in dem Blackout-Szenario, aber nicht direkt, sondern indirekt, weil einfach die Zeitpräferenz der Leute geändert ist und du dann auf ganz andere Ideen kommst und Gedanken.
Absolut, absolut. Lass uns aber gerne, bevor wir jetzt hier in die philosophische Schiene reingehen, noch ein bisschen mal gucken, dass wir ein bisschen zum Thema zurückkommen. Wir haben ja schon so viel über diesen Begriff Blackout gesprochen. Ich weiß nicht, Henry, magst du mir vielleicht helfen? Wie definieren wir überhaupt einen Blackout und was unterscheidet ein Blackout von so einem Stromausfall, wie der Marc ihn gerade beschrieben hat, für so ein paar Stunden? Also wie würdest du das für dich beschreiben?
Also Blackout ist ja dann, da habe ja nicht nur ich keinen Strom mehr, sondern meine Nachbarn nicht, ne? Und deren Nachbarn auch nicht, und vielleicht auch der nächste Ort nicht. Und das ist dann halt ein Problem, ne? Weil dann hast du ja auch kein Internet mehr. Ne? Weil der Mobilfunkmast, wenn der keine Notstromversorgung hat, dann ist halt, da kannst du nicht mehr telefonieren, dann geht halt gar nichts mehr. Ne? Ich würde zum Beispiel jetzt bei einem Blackout, ich würde dann erstmal mal Radio anmachen, ne, und mal gucken, wer sendet noch. Also, dass ich ungefähr den Radius einschätzen kann, so wie weit das ist. Ja.
Finde ich gute Punkte. Dann erinnert mich auch so ein bisschen so daran, das ist jetzt vielleicht im Kontext von einem Blackout oder von einem flächendeckenden Stromausfall, funktioniert es wahrscheinlich nicht, aber gestern war hier in Düsseldorf, wo ich wohne, waren halt wieder diese typischen Sirenentests, die da irgendwie einmal im Jahr, einmal im halben Jahr stattfinden. Und da gibt es ja auch, glaube ich, diesen aufheulenden Ton, der irgendwie 30 Sekunden oder eine Minute lang geht, der, glaube ich, auch als Nachricht beinhaltet, bitte Radio einschalten und weitere Informationen abwarten. Und das geht ja im Endeffekt schon in die richtige Richtung, dass man zumindest mal schauen sollte, wenn der Strom weg ist, dass man die Möglichkeit hat, Zugriff auf ein Radio zu haben. Also das ist, glaube ich, auch schon ein sehr guter Punkt, weil man da über eine sehr traditionelle, aber auch eine robuste Möglichkeit ist, Informationen zu verbreiten.
Ich denke mal spätestens im Auto, ne, wenn man dann ins Auto einsteigt, spätestens da kann man dann mal Radio anmachen, irgendwelche, die am nächsten dran sind. Ne? Oder vielleicht haben ja auch einige ein Radio mit Batterien zu Hause oder so ein Kurbelradio oder sowas. Oder haben halt wirklich so ein Akku, so eine Powerstation und können den damit betreiben. Ja, ist halt, wenn halt wirklich nichts mehr geht, man muss sich dann halt vorher vorbereiten, weil so ein Blackout kündigt sich ja nicht an. Na, dann ist auf einmal ist der Strom weg und dann sitzt du da.
Ein spannendes Szenario finde ich ja auch noch jetzt nicht nur das Blackout-Szenario, sondern dann auch wieder die Regeneration, wie du wieder aus dem Blackout herauskommst. Da gibt es jetzt dann auch ganz verschiedene Szenarien. Ich bin da natürlich jetzt kein Profi, aber man kennt es zum Beispiel auch, ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei Corona, so ein Betrieb schnell still zum Legen, das geht relativ schnell, aber dann das ganze Ding wieder hoch zum Fahren, die ganzen Energieversorgungsgeschichten wieder hochzufahren. Ich glaube, das ist durchaus nicht ganz so easy und kann auch eine Weile brauchen.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Bevor wir da, das wäre nämlich auch noch meine nächste Frage gewesen, damit wir das auch mal so ein bisschen ansprechen, was für Probleme auf unsere Gesellschaft damit einhergehen, wenn längerfristig der Strom ausfällt. Der Henry hat es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, aber ich würde gerne noch, das hatte ich gerade eben noch bei Twitter gelesen, war ein witziger Tweet vom Dr. Rainer Zittelmann, hat irgendwo bei Facebook aufgegraben, Blackout heißt nicht, dass es keinen Strom gibt, es heißt nur, dass dieser Moment nicht in unserer Steckdose ist.
Das ist ein Seitenhieb.
Ja, schöne Grüße an den Robert Habeck damit, aber ja.
Genau.
Sehr gut. Wir müssen nur die Definition ändern, dann haben wir auch kein Blackout in so einer Situation. Nee, genau, kleiner Scherz am Rande. Du hattest es gerade schon angesprochen, auch Marc, dass wenn der Strom einmal weg ist und auch längerfristig weg war, dass dann es in gewissen Situationen natürlich durchaus schwierig sein könnte, bestehende Systeme dann wieder so von jetzt auf gleich wieder ans Laufen zu bringen. Aber bevor wir da mal ein bisschen reingehen, unser modernes Leben, alles basiert auf Strom. Und da müsste man sich dann mal drüber Gedanken machen, was funktioniert, da müsste man sich eher die Frage stellen, was funktioniert überhaupt noch, wenn kein Strom da ist? Also das ist, glaube ich, einfacher, sich die Frage zu stellen, als was nicht funktioniert. Ich glaube, es ist einfacher.
Ja.
Was sind eure Takes dazu?
Das Witzige ist ja, wir haben ja die letzten Jahre auch hier das Hotel hochdigitalisiert bis ins Ultimo und alles optimiert. Und jetzt ist natürlich das Witzige, jetzt hast du hier das digitalisierte Hotel, aber auf einmal merkst du, durch das, dass du es alles digitalisiert hast, bist du auf einmal auch wieder komplett abhängig. Das heißt, wenn hier der Strom nicht funktioniert, dann kriegst du weder Buchungen rein, noch funktionieren deine Türschließsysteme. Der ganze Apparat, das funktioniert alles auf einmal gar nicht mehr. Und da hast du dich dann natürlich zu einem gewissen Teil auch abhängig gemacht. Und ich denke, das geht nicht nur uns so, sondern generell vielen Betrieben.
Ja, ich glaube, was vielleicht auch sinnvoll wäre, ist, wenn man noch eine Oma hat oder so, ne, die ein bisschen was älter sind, ne, dass man sich auch mit denen mal unterhält. Ne? Zum Beispiel so welche, die auch den vielleicht nach dem Krieg oder so die Zeiten, also wie es denen ging, ne, wie die gelebt haben, ne, das wäre vielleicht auch interessant, weil, also ich kenne das, dass zum Beispiel meine Oma, die hat eigentlich alles immer eingemacht, ne, also Vorräte, die waren immer da, haufenweise Marmelade und alles Mögliche, da wurde nie was weggeworfen. So, und das ist ja heute auch anders. Ja, also ich persönlich kenne niemanden, der sich da hinstellt und der irgendwelche Einmachgläser da fertig macht und sich da so ein Lager macht. Ne?
Das stimmt, so Lebensmittel konservieren ist einfach komplett aus unserem Alltag verschwunden. Wir können jeden Tag in den Supermarkt gehen, wir können 24/7 Sachen an der Tankstelle holen, selbst am Sonntag. Und wie du sagst, also ich habe das auch noch, also meine Familie war eine Bauernfamilie und da war das Tradition, dass man Lebensmittel haltbar gemacht hat früher. Und da der erste Plan, wenn ich mit meinem Vater spreche, der das so mit in die Gene gelegt bekommen hat, ist, wir heizen natürlich dann die Kessel mit Holz im Haus. Wir holen dann den Feuerkessel von draußen, wo wir sonst die Hühner abkochen, holen wir rein und dann wird da drin gekocht und solche Sachen. Also da gibt es dann richtig konkrete Pläne, was da passieren kann. Weil also ich dachte dann immer, na gut, wo soll ich jetzt Wasser horten? Ich trinke ja eh aus der Leitung. Das war mein erster Trugschluss. Und man denkt halt auch nicht dran, dass die Leitung nicht mehr funktioniert. So wirklich so ganz grundlegende Sachen. Oder dass das Leitungswasser einfach gerade in dem Moment nicht genießbar und gefiltert sein kann. So ganz grundlegende Sachen, die man vielleicht nicht bedenkt bei so einem Blackout.
Da sind wir ja schon eigentlich schon bei dem, woraus der Mensch überwiegend besteht und was ja das im Endeffekt das Essentielle ist, was noch wesentlich wichtiger meines Erachtens ist als Lebensmittel, oder als feste Nahrung ist einfach die Wasserversorgung sicherzustellen in irgendeiner Form, weil der Mensch kann, Marc, du hattest es gerade auch in Bezug auf das Fasten durchaus gesagt, 14 Tage, 10 Tage, wie viel auch immer, bequem ohne Nahrung überleben, aber wenn der Mensch dann, weiß ich nicht, 2-3 Tage nichts trinkt, da ist ganz schnell Schicht im Schacht dann. Und du hast es gerade gut angesprochen. Bei mir ist es genau das Gleiche. Ich trinke halt auch Wasser nur aus dem Hahn und wenn das auf einmal nicht mehr da ist, okay, was macht man denn dann erstmal dann? Und da kommen wir dann auch schnell dann zu dem Thema, wenn das Wasser halt an den Leitungen nicht mehr läuft, das verkeimt ja auch total schnell. Ne? Also das heißt, wenn der Strom wirklich mal ein paar Tage weg sein sollte und dann funktioniert der Strom wieder, aber wenn wir überall im Wasser dann gegebenenfalls Legionellen oder sowas sich angesetzt haben oder sowas, dann ist das Wasser auch danach dann ganz lange halt nicht mehr trinkbar. In den Leitungen. Und das sind halt alles so Folgeprobleme, die damit einhergehen, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht dran denkt.
Genau, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass du einfach sehr lang brauchst, bis die ganze Maschinerie dann wieder hochgefahren ist. Weil wir hatten jetzt auch Legionellentest letzte Woche bei uns, dann habe ich natürlich mir auch gedacht, hey, das muss ja auch nicht mal Blackout sein, das kann ja auch einfach sein, dass jetzt, sagen wir mal, wenn im Winter es kein Gas gibt, wir heizen hier mit Gas und uns wird hier die Gasleitung abgetrennt, auf einmal können wir unser Wasser hier nicht mehr erhitzen, wir kommen nicht mehr auf die entsprechende Temperatur, die wir brauchen, damit wir keine Legionellen in der Leitung haben, auf einmal haben wir dann hier Legionellen in der Leitung und bis das dann alles wieder behoben ist und das ist ja dann bei anderen Betrieben genauso, das ist ja dann ein ganzer Rattenschwanz, den du da irgendwie in die Gänge leitest.
Ja, das ist schön zu sehen, dass ihr so eine Weitsicht haben müsst. Also bei dir erkennt man ganz gut, wo der Antrieb herkommt, dass du die Vorsorge triffst, weil du siehst halt immer nicht bloß dein Leben in dem Moment, wo das passiert, sondern du hast das Unternehmen, du hast eine Verantwortung für die Leute in deinem Haus und du musst noch ganz anders planen und vorsorgen. Habt ihr besonders große Vorräte oder andere Maßnahmen, die ihr da trefft?
Also wir haben uns das Ganze echt auch schon durchgespielt, verschiedene Szenarien und so weiter. Und wir sind wirklich auch zum Entschluss gekommen. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, du bist echt voll autark und du kannst dann auch, wir haben hier im Hotel halt, sag mal, 90 Betten. Das heißt, du müsstest ja rein theoretisch Kapazitäten haben, 90 Leute zum Versorgen mit Nahrungsmitteln und so weiter. Und da sind wir dann auch auf den Schluss gekommen, das können wir nicht leisten. Deshalb fokussieren wir uns darauf, dass niemand was passiert. Das heißt, im Blackout, dass wir alle Leute, sagen wir mal, 1-2 Tage gut durchbringen können. Die Leute, das heißt zum Beispiel Notfallbeleuchtungen auf den Gängen, dass du die Leute aus dem Aufzug retten kannst, dass die Leute ein Licht haben. Solche Geschichten, so Basic-Sachen, dass wir uns auf das fokussieren, aber eine vollautarke Versorgung hier im Hotel, das ist absolut nicht realistisch und darauf haben wir uns auch gar nicht fokussiert. Unser Fokus ist im Endeffekt dann echt nur die Notfallversorgung, das Allerwichtigste, dass niemand was passiert, niemand zu Schaden kommt und alles andere, ja, ist dann offen. Da muss dann
irgendwie wieder jeder auf sich gestellt.
Genau, genau.
Ja, zu Recht. Ich meine, das kann man gar nicht, du kannst es ja nicht in solchem Umfang abbilden. Aber bringt auch wieder also den Gedanken zurück zum Einzelnen. Jeder Einzelne sollte für sich verantwortlich diese Vorräte anlegen oder eine Sicherheit haben. Habt ihr, also wisst ihr, was so eine Empfehlung ist an Wasser, was man haben sollte? Soll jetzt jeder so einen Trinkwasserfilter haben oder soll man einfach kästenweise Wasser hinstellen? Wisst ihr, was da so die Vorgaben sind oder wie macht ihr es für euch?
Also wir haben halt im Endeffekt im Keller haben wir halt viele Wasserkisten. Da haben wir auch jetzt schon mehr Wasserkisten wie normalerweise. Und ansonsten gibt es halt so generelle Empfehlungen, dass du halt deine Badewanne voll laufen lässt und so weiter. Theoretisch hätten wir ja auch den ganzen Boiler, den wir erstmal noch leeren könnten, mit 7000 Liter Wasser. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich funktionieren würde. Das müsste ich mich mal noch mit unserem Sanitärmensch auseinandersetzen, ob das wirklich funktionieren würde, dass man dann aus dem Boiler einfach das Wasser rausnimmt. Aber eigentlich, wenn ich so nachdenke, müsste das eigentlich funktionieren.
Manuell dann sozusagen. Ja,
genau. Und ansonsten, wir hatten hier auch schon ein paar kleine so Stromausfälle, wo dann mal 4-5 Stunden der Strom weg war. Und das war dann auch wirklich sehr interessant zum Beobachten, was dann da passiert. Auch so Sachen wie so, dass dann abends, so ist ja selbstverständlich, du gehst dann auf die Straße, dann ist da Licht und dann brennt da ein Licht und dann findet man deinen Weg. Aber in dem Blackout ist es wirklich so dunkel nachts, du findest dann nicht mal dein Hotelzimmer. Also das ist nicht zu unterschätzen. Das sind so ganz simple Dinge, auf die man nicht achtet. Oder dass du auch dann alle Leute erreichst. Deshalb haben wir uns jetzt Megafone angeschafft, weil es war dann wirklich so, dass wir dann Schwierigkeiten hatten, mit den Leuten zu kommunizieren, weil auf einmal kannst du nicht in WhatsApp schreiben, hey, wir treffen uns alle hier oder da. Und war auch ganz unterschiedlich, wie die Mitarbeiter reagiert haben. Manche Mitarbeiter, die waren dann komplett gelassen. Die haben das komplett super gemeistert und dann gab es Mitarbeiter, die waren komplett panisch und sind hektisch geworden und genauso ist es auch bei den Gästen gewesen. Manche waren da total gelassen und andere, die sind dann komplett auf die Barrikaden und die sind dann teilweise noch zu uns hergekommen und haben gesagt so, hey, sie haben hier von Hotelzimmer gezahlt, es kann doch nicht sein, dass jetzt hier der Strom weg ist und haben da uns dann noch irgendwie den schwarzen Feder reingeschoben. Also das ist sehr interessant, das Ganze dann auch zum Beobachten.
Es sind so viele Punkte, die du jetzt gerade gesagt hast, aber ich würde da gerne nochmal versuchen zurückzuholen. Ich will auf viele Punkte jetzt nachher auf jeden Fall noch eingehen. Die Idee war ja, dass wir euch beide eingeladen haben, Henry und Marc, dass wir so ein bisschen mal so diesen unternehmerischen und diesen privaten Kontext bekommen. Ich weiß nicht, Henry, wie handhabst du das oder ihr bei euch mit der Familie? Ich weiß nicht, vielleicht magst du es ja mal erzählen, wie viele Personen seid ihr im Haushalt, damit man da mal eine Vorstellung bekommt. Und es klang ja auch so, als würdest du im Eigentum wohnen. Erzähl gerne so viel, wie du magst, bereit bist zu teilen.
Also insgesamt 4 Personen leben im Haus. Und jetzt mit dem Wasser, gut, ich sag mal, da habe ich jetzt das Glück, dass jetzt zum Beispiel bei uns das Wasser nicht mit einer Pumpe in die Leitung gepumpt wird, sondern halt von oben kommt. Und selbst bei einem Stromausfall würde das Wasser trotzdem weiter da rauskommen. Aber auch falls nicht, dann habe ich nicht weit von mir einen Fluss. Und es gibt auch noch, ich muss auch noch nur ein bisschen laufen, das sind 200 Meter oder was, dann ist da auch ein See. Also ich kann da jederzeit hin mit einem Eimer oder mit einem Kanister und das Zeug dann, also das Wasser mit nach Hause holen und meine Idee wäre, das dann halt abzukochen, na, wenn ich das trinken möchte. Ja, also das ist halt mein Plan, also falls kein Wasser mehr aus der Leitung kommt, sich das dann halt so aus dem Fluss oder aus dem See dann so zu holen oder einfach mit dem Auto gerade hinfahren und sich dazu holen. Was auch gehen würde jetzt, aber ich glaube nicht, dass ich das machen würde, wäre jetzt zum Beispiel halt wirklich hier diese Powerstation, also ins Auto, ne, und dann dahin gefahren, einen Schlauch gelegt und dann bis nach Hause pumpen. Das würde auch funktionieren. Ne? Aber also normalerweise, also wenn man irgendwie was in der Nähe hat, dann kann man sich das ja dann holen und zu Hause abkochen. Aber ich glaube, so viele werden auch die Möglichkeit nicht haben. Na, also zum Beispiel, ich selber, klar, ist ein Garten da, ist ein Haus da. Ich wohne sehr, sehr ländlich, also weit weg von der Stadt. Hier ist es auch sehr ruhig. Und also ich wüsste nicht, was ich also tun sollte, wenn ich jetzt irgendwo mitten in der Stadt, in Berlin, keine Ahnung, in irgendeinem mit 10, 20 Familien in einem Haus da wohne, da wüsste ich jetzt wirklich nichts, weil du hast ja dann auch nicht so viel Platz in so einer Wohnung, ne, um Wasser zu lagern. Also ich weiß, dass es irgendwelche Tabletten gibt, die man da irgendwie reinwerfen kann, damit das Wasser irgendwie frisch bleibt, damit man das auch noch trinken kann. Aber so wirklich Ahnung habe ich jetzt davon nicht, weil bei mir ist es halt wirklich so, wenn ich es brauche, dann habe ich halt die Möglichkeit, es mir zu holen. Ne?
Ja, das wäre jetzt auch noch ein Punkt von mir, den ich auch noch angesprochen hätte. Es gibt halt auch so Wasseraufbereitungstabletten, die da muss man aber das ein bisschen, glaube ich, dann relativieren. Also es geht darum, dass man also Bakterien und antimikrobielle Fremdkörper dann aus diesem Wasser, also dass man das Wasser mehr oder weniger desinfiziert auf die Art und Weise. Also man kann da jetzt kein dreckiges Wasser, was jetzt irgendwo entstanden ist, damit sauber bekommen. Es entfernt halt nur Bakterien in irgendeiner Form, dass es genießbar ist, dass man davon dann nicht irgendwie Durchfall oder andere Magen-Darm-Erkrankungen dadurch bekommt dann. Das wäre jetzt auch wahrscheinlich in dem Kontext, wenn man dann wenn man irgendwo in der Stadt wohnt oder in der Wohnung, dann, ich fand es gut, was du gerade gesagt hast, dass man das auch nochmal relativieren muss, dass es ein komplett anderes Szenario ist, wenn man in einem Privateigentum, also mit Haus und Garten, dass man da einfach viel mehr Möglichkeiten hat, als wenn man in einer kleinen Wohnung in der Stadt wohnt, wo auf der einen Seite man nicht die Möglichkeit hat, Solarzellen oder sonst irgendwie sowas dann auf den Balkon oder aufs Dach zu packen, aber auf der anderen Seite aber auch dass man, weiß ich nicht, einen Brunnen vielleicht im Garten hat, die gegebenenfalls, und da auch noch ein Wasser pumpen könnte, was ja dann auch alles dann wegfallen würde. Also es macht es ja schon schwieriger. Aber diese Tabletten finde ich schon eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, gerade weil sie wenig Platz wegnehmen und man da trotzdem dann relativ gut für sauberes Wasser sorgen kann, wenn man dann irgendwie eine Möglichkeit hat, dann an einen Fluss oder sowas zu gehen.
Ja, vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, wenn man in einer Wohnung lebt und nicht so viele Möglichkeiten hat, dann halt wirklich halt mit diesen, wenn man diese Tabletten auf Lager hat und sich dann vielleicht eine Regentonne kauft, ne, und die vielleicht, wenn man einen Keller hat, irgendwie da drin lagert, so, und dann halt wirklich im Notfall die, oder irgendwie, ja, ist halt schwierig, man kann ja nicht voraussagen, wann es passiert, ne, aber die dann halt mit Wasser verlaufen lässt und dann irgendwie so lagert, weil sonst sehe ich, also keine Möglichkeit, oder halt beim Lidl oder beim Aldi sich beim jeden Einkauf immer wieder hier so ein Sixpack Wasser einfach immer wieder mitzunehmen und irgendwo zu lagern. Ne?
Da ist mir tatsächlich aufgefallen, weil du Sixpack Wasser sagst, dass das Wasser, was in diesen Plastikflaschen ist, fast ein Jahr lang kürzer haltbar ist als das in Glasflaschen. Also da nochmal der Tipp, guckt auch mal aufs Haltbarkeitsdatum, wenn ihr damit anfangt. Aber du sprichst einen guten Punkt an. Also es gibt ja auch so Vorgaben vom Bundesamt zum Beispiel, hatte ich mal geschaut, vom BKK, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe. Und der Studikus hat auch witzigerweise gerade erst gepostet, dass also jetzt, wo die Medien darüber schreiben, dass ein Blackout nicht mehr so unwahrscheinlich ist, auch nicht mehr belächelt wird, wenn er als Prepper beschmunzelt wird. So hat er sich ausgedrückt. Und hatte dann, ich glaube, das ist von der Schweizer, was ist es? Schweizerische Eidgenossenschaft ist es. Auch nochmal kluger Rat, Notvorrat. Und ich habe beides mal so ein bisschen durchgeguckt und da ist halt immer der erste Punkt auch, Wasser ist eben das Wichtigste. Und wie lagert man Wasser richtig? Wie kann man das aufbewahren und wie kann man sich schützen? Und eine ganz witzige Sache, die mir aufgefallen ist, in dem Studikus-Thread hat jemand gesagt, wer preppt, ist zu faul zum Plündern. Das fand ich ja auch noch gar nicht so schöne Anekdote. Das ist vielleicht auch ein Punkt, auf den wir noch eingehen sollten, wieso sich die Umgebung verhält, wenn man vorgesorgt hat. Und einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, den man jetzt schon erwähnen kann, ist, die Nachbarn sollten nicht wissen, wie viel Vorrat ihr habt. Das ist, also der Marc hat jetzt schon ein bisschen was erzählt. Aber generell, man soll natürlich seinem Umfeld nicht vielleicht unbedingt auf die Nase reiben. Ich habe jetzt vorgesorgt und wenn mal was ist, bei mir ist der Keller voll. Was wäre denn außer Wasser denn das Nächste? Also jetzt haben wir Wasser jetzt ganz gut erschlagen. Ich denke mal, es gibt so ein paar Ideen, wie man sich auch in der Stadt Vorsorge schaffen kann. Aber was sind dann noch grundlegende Sachen, die nicht fehlen sollten in so einem Moment? Radio hatten wir auch schon, genau, Batterien.
Also ich würde sagen, Hygieneartikel, ne? So Sachen wie Zahnpasta, Seife, Waschmittel auch, damit man auch mal hier die Klamotten waschen kann. Da kann man ja dann, sage ich mal, dann wirklich mal irgendwie an See fahren oder keine Ahnung. Also wenn wirklich eine Notsituation ist und, na, und man möchte ja auch nicht stinken. Vor allem, was mir vorher noch eingefallen ist, auch ein bisschen mit dem Wasser, wenn wir kein Wasser und keinen Strom und alles haben, dann haben wir auch ein Problem damit, aufs Klo zu gehen. Ja, also das ist ja dann natürlich auch ein Problem, wenn du dann nicht mehr abspülen kannst. Ja, ja, also da wüsste ich jetzt auch nicht. Also der Gedanke ist mir vorhin gekommen mit der Toilette. Da wird es ja dann halt auch schwierig. Ne? Besonders wenn du eine ganze Familie dann in der Wohnung und wenn jeder da mal jeden Tag mal aufs Klo muss.
Absolut wichtiger Punkt. Ne? Gerade die Pumpen funktionieren dann auch nicht mehr. Das gerade, wenn man in der Wohnung erste, zweite Etage wohnt, das Wasser wird da halt ständig hoch und runter gepumpt dann prinzipiell. Und wenn der Strom halt weg ist, dann funktionieren die Pumpen auch nicht mehr. Ne? Das ist, sind valide Punkte dann. Genau. Aber das Gleiche bezieht sich ja dann auch, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen beim Wasser bleiben, das ist auch ein guter Übergang, finde ich, dann meistens die Wahrscheinlichkeit, dass solche größenflächigen Stromausfälle passieren, ist wahrscheinlich, dass es dann auch im Winter passiert. Also die Wahrscheinlichkeit ist zumindest meines Erachtens größer als im Sommer, weil einfach mehr Strom in der Zeit verbraucht wird, gegebenenfalls, weil mehr Licht verbraucht wird, es wird geheizt und so weiter und so fort. Und das ist ja so ein bisschen dieses Szenario, was für uns jetzt gerade so ein bisschen durch Deutschland geht, ne? Gas-Shortage und auf der anderen Seite fangen alle Leute an, stecken ihre Stromheizgeräte an oder ihre Bitcoin-Miner gegebenenfalls und heizen damit. Aber ja, was macht man mit Heizen und was macht man also mit Wärme dann in den Wohnungen? Die kühlen ja trotzdem dann oder in den Häusern, die kühlen ja dann sehr, sehr schnell aus, dann wenn keine aktive Wärme von innen zugeführt wird und man will ja auch mal lüften, das heißt entweder man, ja, keine Ahnung, also da hat man ja dann auch so einen Zwiespalt dann, ja, wie kann man sich Wärme organisieren in so einer Situation, sofern es überhaupt möglich ist?
Ja, ich glaube, da kann man auch ein bisschen in die Vergangenheit schauen, wie das früher einfach war, weil wir kennen es ja heutzutage, jeder Raum ist aufgeheizt. Früher, wenn du mal mit deinen Eltern oder mit deiner Oma, Opa redest, da war das ganz normal, da gab es im Haus, gab es einen Raum und ein Raum war geheizt, da hat man sich dann auch abends getroffen. Und das war's. Und da hat man dann vielleicht auch sogar zusammen in dem Raum geschlafen. Und da müsste man sich dann halt wieder auf solche Sachen fokussieren, dass man sagt, okay, man fokussiert sich jetzt auf ein, zwei Lebensräume. Da verbringt man dann halt vielleicht auch zusammen eher die Zeit. Und da hat man jetzt vielleicht einen Heizofen oder irgendwas. Und da guckt man dann auch, dass da nicht die Wärme einfach so rausgeht, sondern da guckt man, dass man da die Wärme drinne fokussiert. Und das wäre vielleicht eine Lösung.
Ja, denke ich auch. Vor allem, gerade wenn es dann auch kalt ist und wenn man mit mehreren Leuten in einem Raum ist, sagen wir dann auch noch Kerzen aufstellt. Also ich denke, dass es wichtig ist, dass der Raum, dass der halt warm bleibt. Ne? Dass die Wände und das alles, dass das nicht alles zu sehr abkühlt, weil dann hast du halt auch die Möglichkeit, immer mal wieder zu lüften. Weil wenn du mal für zwei Minuten mal das Fenster aufmachst, dann wird ja nicht alles sofort direkt runterkühlen. Ne? Aber generell mit mehreren Leuten, mit einer Heizung in einem Raum. Also es ist einfacher, einen Raum zu heizen, als, sage ich mal, die ganze Wohnung oder das ganze Haus. Ne?
Ja, das denke ich auch. Da muss man halt dann gegebenenfalls dann, ja, auch wenn auf langfristig gesehen wird, dann gegebenenfalls die Substanz von der Wohnung, von dem Haus darunter leidet, wenn jetzt dauerhaft die Räume nicht geheizt werden, also wenn das jetzt wirklich über Wochen gehen dürfte oder sowas. Aber von so einem Szenario gehen wir jetzt erstmal nicht aus, aber grundsätzlich würde ich schon zustimmen, dass man sich da halt einfach dann aufs Wesentliche reduziert und guckt, dass man den Bereich dann warm hält dann. Ihr hattet da gerade auch einen guten Punkt angesprochen, einfach so mit der Lichtversorgung, also dass man auch was sieht, wenn man halt keinen Notstrom in irgendeiner Form hat oder keine Batterien, dass man halt einfach auch eine Möglichkeit hat mit Kerzen, ja, Licht, dass man einfach auch was sieht, was man dann zu Hause macht. Dann, wobei dann man natürlich da auch wieder aufpassen muss, gerade wenn dann so viel mit Kerzen und offenem Feuer rumgespielt wird, steigt natürlich dann auch wieder die Brandgefahr in den jeweiligen Wohnungen, Räumen, wie auch immer. Und in so einer Situation, dass man dann mal eben die Feuerwehr rufen kann, das funktioniert natürlich jetzt auch nicht zwangsläufig dann. Weiß nicht, wie ist euer Take dazu?
Ich glaube auch, ein großes Problem ist auch Leute, die wo halt wirklich abhängig sind. Wir hatten jetzt auch, weil wir noch hatten, was alles wichtig ist, ein Thema, was wir, glaube ich, vergessen hatten, sind dann Medikamente einfach für Leute, die wo zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, zuckerkrank sind oder die wo Blutverdünner oder sowas brauchen, dass du da halt einfach dann auch einen kleinen Vorrat hast. Aber es gibt jetzt auch Leute, die müssen ans Dialysegerät oder an solche Geschichten. Und das stelle ich mir dann schon sehr tricky vor. Also ich habe da auch keine schlaue Lösung dafür, weil du kannst jetzt das Dialysegerät, glaube ich, auch nicht einfach so an deine Powerbank anschließen. Wird schwierig. Und ich da muss, ja, da habe ich keine Lösung dafür.
Ja, also im Kleinen ist die Lösung für sich selbst, also an sich selbst zu denken tatsächlich und an seine Familienmitglieder, wenn man weiß, also selbst bei der Ernährung, bei den Nahrungsmitteln sollte man ja schon darauf achten, wenn jemand Unverträglichkeit hat, dann auch so vorzusorgen, dass das berücksichtigt ist. Und ihr hattet vorhin schon die sanitären Einrichtungen angesprochen, der Henry hat das gesagt. Das ist natürlich auch ein Keimherd, ne? Also wenn ich jetzt alle sind in einem Raum oder zumindest ist man enger auf einem Raum, kann nicht mehr so Sachen abkochen, heizen und damit wächst auch die Gefahr von Keimen. Das heißt, man sollte vielleicht mal wenigstens drüber nachdenken, so Durchfalltabletten zu haben. Alles Mögliche, was so Schmerzmittel angeht, Fiebersäfte, wenn man Kinder hat. Alles Sachen, die man dann nicht mehr so einfach in der Apotheke holen kann. Also da denkt man auch jetzt vielleicht nicht dran. Jetzt, wenn ich merke, mein Kind hat Fieber, dann besorge ich den Saft noch oder habe vielleicht noch ein bisschen was da, aber über einen längeren Zeitraum wird es schwierig. Und auch für mich selbst. Also man kann schon so einen kleinen Grundvorrat kann man schon aufstocken.
Ja, absolut. Ich kommen jetzt wieder zwei Punkte, auf die ich gerne eingehen würde. Aber dann lass uns das Thema Wärme und Wasserversorgung nochmal schließen. Henry, du hattest, ich weiß nicht, ob es war es gestern oder vorgestern, hattest du ein Bild von so einer Tonne gepostet, wo innen drin so ein Kupferkabel oder Kupferrohr drin war, die man eigentlich dazu verwendet, einen Pool aufzuheizen, das sah ja so aus, als hättest du die bei dir zu Hause. Was hast du damit geplant oder wofür hast du dir so ein Ding angeschafft? Also was kann man damit machen?
Also generell die Dinger, damit heizt man eigentlich, wenn man zu Hause einen Pool hat, dann kann man seinen Pool einfach mit Feuer heizen, ne? Also du hast da einfach ein Kupferrohr, hast du da in der Tonne, und dann machst du halt innen einfach Feuer und leitest da einfach Wasser durch. Das ist halt quasi wie so ein Durchlauferhitzer, der mit Feuer halt ohne Strom funktioniert. So, und genau, da habe ich halt damit mal ein bisschen experimentiert. Und also ich selbst hab keinen Pool und ich möchte auch keinen beheizen. Aber mein Gedanke war der, dass man ja zu Hause in den Heizungen hat man ja so einen Wasserkreislauf, ja, und dass man das quasi dazwischen schaltet. Ja, und dass man halt mit dem Feuer und dann mit der Hilfe von einem Akku eine Pumpe betreibt und somit das Haus aufheizen kann. Ja, also mit den Heizungen. Also es ist nicht so, dass man das anmacht und alles wird sofort heiß und alles wird sofort warm. So ist das nicht, ne? Also es braucht eine Zeit. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob man da, wenn wir draußen wirklich, keine Ahnung, minus 10, minus 20 Grad haben, ob man da richtig schön warm hat. Aber ich glaube, es reicht auf jeden Fall, dass das Haus nicht auskühlt, ne? Dass auch die Leitungen ganz bleiben und die Heizungen, die werden halt auch schon warm, ja. Also das ist halt wirklich, finde ich halt wirklich dafür, dass das Haus halt nicht komplett auskühlt.
Sprechen wir hier von Fußbodenheizung oder von diesen standardmäßigen auf der Wand montierten Radiatorkörpern? Weil eine Fußbodenheizung hat ja meines Erachtens auch eine wesentlich niedrigere Basistemperatur als jetzt zum Beispiel die Radiatoren, die so an der Wand hängen.
Nee, keine Fußbodenheizung. Also wirklich die ganz normalen Heizungen, die an der Wand hängen. Ja, also die werden schon gut warm. Das braucht halt nur eine gewisse Zeit. Ne? Was man halt auch machen könnte, das war jetzt auch mein Gedanke jetzt zum Duschen. Ich meine, was ist denn, wenn jetzt wirklich nichts mehr da ist? So, ich glaube, jeder ist es gewohnt, warm zu duschen. Ne? So, dann hatte ich mir überlegt, halt dasselbe Spiel, halt hier mit dieser Feuertonne, so damit ein Feuer zu machen. So, da kann ich dann jetzt auch jetzt, wenn im Winter, auch wenn da nicht so viel Wasser rauskommt, aber damit ist man halt wirklich in der Lage, draußen im Garten warm zu duschen. Ja, ich meine, man könnte sich auch einen Schlauch reinlegen irgendwie und dann da geht auch. Aber es funktioniert. Also so kann man halt immer noch warm duschen. So und wenn man schon mal dabei ist und diese Feuertonne anhat, dann kann man obendrauf dann halt auch sich direkt was zu essen machen. Na, das ist dann halt auch eine tolle Möglichkeit, wenn man zum Beispiel auch Kühltruhen hat, also zum Beispiel jetzt bei mir, da sind halt Kühltruhen, da ist halt Essen drin, so, und da kann man sich dann halt ja, was zu essen machen. Da ist aber halt dann wieder die Frage, na, da muss man halt auch an die anderen Leute denken, ne? Weil wenn jetzt jeder keinen Strom hat und die einen oder anderen auch keine Vorräte haben und nicht vorgesorgt haben, ne, dann ist das nicht klug, sich da rauszustellen und zu grillen, ne, während alle anderen dann ein Problem haben, ja.
Dann hast also du schnell eine Grillparty ungewollt im Garten, auf jeden Fall.
Ja. Wir haben uns das tatsächlich auch schon mal überlegt gehabt, was ist jetzt in dem Fall, weil unser Hotel ist hier relativ offen und das, was wahrscheinlich am ersten gelootet wird oder überfallen wird, sind wahrscheinlich irgendwelche Hotels, Läden, Supermärkte, sowas. Wenn es zu einem Überfallszenario kommen soll, es gibt natürlich zwei Szenarien. Szenario 1, alle verhalten sich solidarisch, helfen sich gegenseitig. Szenario 2 ist, es herrscht Chaos, die Leute rauben die Supermärkte aus, rauben die Hotels aus. Und dann haben wir uns auch gefragt, wie verteidigst du dich in dem Fall? Und da sind wir auf keine gute Lösung gekommen. Du kannst natürlich dir Pfeffersprays oder was weiß ich herholen, aber du hast nicht wirklich eine Möglichkeit, dich zu verteidigen. Das Beste, was du vielleicht noch machen kannst, ist, den Leuten aus dem Weg zu gehen und zuzuschauen, wie dein Ding ausgelootet wird.
Das denke ich auch. Also da gibt's, weiß ich gar nicht, ob es da so einen ganz konkreten Vorschlag gibt, da wirklich was Sinnvolles zu machen, weil Gewalt fordert Gegengewalt. Und ich glaube, sich auszumalen, dass man da der Super-Prepper ist und selbst, ich weiß nicht, manche hat vielleicht ein Szenario im Kopf, wie man sich wehren könnte, privat zu Hause, zu dem ich nicht aufrufen will. Ich glaube, selbst die Leute, ich glaube, sowas funktioniert dann auch nicht. Also wenn jetzt meine ganze Nachbarschaft nicht grillen kann und ich an der Feuertonne stehe und, weiß ich nicht, bewaffnet bin, dann hilft mir das auch nicht. Dann hilft mir das eine Sekunde. Also das ist immer so eine utopische Vorstellung. Das ist eher die Frage und Hoffnung, was kann man machen, dass es allen halbwegs erträglich geht. Also wie kann man sich so vorbereiten? Oder wir machen ja jetzt auch gerade den Aufruf, dass die Mehrheit sich vorbereitet, dass man zumindest so einen Grundstock an Sicherheiten hat. Und wir hoffen ja auch, dass es nicht so eine lange Periode wäre, wenn es überhaupt zu sowas kommt, dass es sich schnell wieder einpegelt.
Was denkt ihr denn, wird es eher zu einem Überfallsszenario oder eher zu einem Szenario kommen, wo die Leute eher mehr zusammenrücken?
Ich glaube, das ist natürlich alles nur Mutmaßung, aber ich weiß nicht, habt ihr das Buch Blackout gelesen? Ich glaube, also ohne jetzt großartig zu spoilern, da geht es halt auch um einen europaweiten Stromausfall und wo auch dann der Strom länger als eine Woche weg ist. Und ich glaube, das entwickelt sich dann meines Erachtens in Phasen. Einfach, das ist am Anfang meines Erachtens viele Leute sich solidarisch verhalten, aber mit jedem Tag länger, der dann einhergeht, wird die Situation meines Erachtens schwieriger, wenn keine Verbesserungen in Sicht sind, dass sich die Lage verbessert. Und in diesem Buch wird es dann halt auch so beschrieben, dass da auch dann, ich weiß nicht, ab Tag 3 oder sowas, dass da dann auch erst die Plünderungen halt angefangen haben. Wenn die Leute halt wirklich merken, ich habe keine Vorräte mehr zu Hause oder mir geht es an die Grundsubstanz, und dann fingen da in diesem Roman, es ist ein Roman, da muss man, das ist fiktiv, aber dennoch ist es, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt, dass es einfach so sich dann immer weiter verschärft.
Ich muss tatsächlich immer an Südafrika denken. Als ich 2015 mal dort Urlaub gemacht habe, da gab es regelmäßig zumindest mal so diese Internetausfälle, Stromausfälle, Entschuldigung. Und da, wenn das zu so einer Regelmäßigkeit ist, ist es natürlich erstmal kein Problem. Aber wenn das jetzt zu einem Dauerzustand wird, und das Szenario, was wir beschreiben, ist natürlich extremer, dann denke ich trotzdem, dass es ähnlich funktioniert, wie es halt dort auch funktioniert, dass die Leute sinnig miteinander agieren. Und dass man, ich denke schon, dass man handeln kann. Du wirst aber auch so ein bisschen die Ellenbogen merken. Also sollte es am Anfang vielleicht noch Sachen im Supermarkt geben, dann wird darum vielleicht, ich sag mal, gekämpft, in Anführungszeichen. Also du wirst schnell sein müssen und dir Sachen noch besorgen. Und dann ist besser, wenn du einfach schon die Weitsicht hattest und ein bisschen mehr Backup hast zu dem Zeitpunkt. Ich glaube aber nicht, dass die Leute mit der Mistgabel kommen und sagen, jetzt rück mal deine Ravioli-Dosen raus. Also ist immer die Frage, wie weit geht man in dem Szenario voran und wie lange hält es an? Was denkt ihr denn? Also was ist dein Take, Henry?
Ja, also ich denke, das ist halt auch davon abhängig, wo man wohnt, ne? Also wo man lebt. Also es wird ein großer Unterschied sein, ob man jetzt mitten in Berlin, sage ich mal, lebt. Ja, oder halt wirklich ganz weit irgendwo auf dem Land. Weil es gibt ja zum Beispiel jetzt hier, wo ich lebe, das ist halt ein Ort, wo jeder jeden kennt. Ja. Und jeder weiß von dem anderen und man hilft sich halt gegenseitig. Ne? Der eine leiht dem anderen hier mal was aus, weil jemand was bauen will oder auch andersrum. Und ich glaube, das ist dann halt auch ein großer Unterschied. Aber ich glaube auch, dass umso mehr Zeit vergeht, ne, dass es dann halt auch heftiger werden kann. Aber ich wollte noch auch mal hier was ganz kurz noch zur Selbstverteidigung sagen, also was vielleicht auch ganz wichtig ist. Und zwar das Wichtigste ist meiner Meinung nach, also man kann sich ja viel vorstellen, was passiert und sich Sachen ausdenken, wie man dann wohl reagiert. Aber wenn wirklich mal was passiert und so, sagen wir, da kommen will wirklich jemand bei dir rein oder irgendwie sowas, dann ist erstmal das Allerbeste, tief durchzuatmen. Ne? Weil man ist dann immer erstmal in so einer Situation erstmal unter wie Schock. So, und dann kann man sich schwer bewegen, man kann kaum denken. So, dann muss man sich halt diese paar Sekunden Zeit nehmen, tief durchatmen. So, und dann, ich meine, wenn es dann halt wirklich um einen selbst geht, um das eigene Leben, um das Leben der Familie oder jemand will da rein, ne, so, dann, dann darf man da halt auch nicht zögern, ne? Dann muss man halt handeln, ne? Also so denke ich. Also ich würde nie zulassen, dass irgendjemand bei mir reinkommt, so, sondern da muss man, also ich will jetzt nicht genau erklären, was man da tut, aber da kann sich wohl jeder eigentlich selbst denken.
Ja, absolut. Also das sind halt einfach Ausnahmesituationen, da müssen wir einfach so ehrlich sein. Und ich glaube, das kann man einfach nicht simulieren oder dass man da sich dann zumindest dann geistig darauf vorbereitet, wie man da dann handelt. Man kann vielleicht nur als Hinweis geben, dass man immer versuchen sollte zu deeskalieren im Zweifelsfall und dass man dann auch vielleicht an diejenigen Personen dann auch appelliert, okay, lass uns da irgendwie eine vernünftige Lösung finden in irgendeiner Form und dann soll das dann auch soweit dann gut sein. Es gibt auch noch einen anderen Punkt, den ich auch noch ansprechen würde, wo wir so ein bisschen dann über Notfallplanung reden. Das ist zumindest das, wo ich mir momentan viel Gedanken drüber mache. Ich habe das jetzt als so Notfallpläne für die eigene Familie. Also ich wohne mit meiner Freundin zusammen und meine Eltern und meine anderen Teil meiner Familie wohnt halt in der Stadt verstreut. Und wir hatten eben schon mal darüber gesprochen, dass die Kommunikation in so einer Situation dann sehr schwierig ist, dass man halt dann auch nicht überhaupt nicht kommunizieren kann und ja auch nicht abschätzen kann, wie lange dann so ein Stromausfall dauert. Also wir haben zum Beispiel jetzt für uns in der Familie festgelegt, dass wir haben einen festen Ablauf, wenn der Strom länger als 12 Stunden weg ist, treffen wir uns bei meinen Eltern, weil die auch dann im Eigentum wohnen, wo man sich viel besser auf sowas dann quasi, wo man sich dann zentralisiert dann in der Familie dann treffen kann. Das Gleiche ist natürlich dann auch, was auch ein Problem ist, wenn man noch Großeltern hat, die nicht mobil sind in so einer Situation. Wie kümmert sich man um die, dass man das einfach vorher schon mal alles besprochen hat? Wer kümmert sich um wen? Wo trifft man sich? Und was macht man dann in solchen Situationen? Und wann macht man das? Habt ihr da eine Meinung zu? Also das ist jetzt so gesagt, wie wir das jetzt bei uns organisiert haben.
Also wir haben ähnliche Überlegungen angestellt und wir haben auch für uns gesagt, wenn was sein soll, dann ist der Treffpunkt, weil wir sind halt hier zum Beispiel meine Schwester, die wohnt hier in der Stadt nebendran, meine Mutter auch. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn was ist, die beste Chance zum Überleben haben wir wahrscheinlich hier zusammen als Kommune im Hotel und da könnten dann auch die Mitarbeiter kommen und eventuell der ein oder andere Nachbar und hier kann man sich dann gegenseitig helfen. Und da hat man dann wahrscheinlich die beste Möglichkeit, das wäre dann im Endeffekt die Zitadelle, die Blackout-Zitadelle, in der man dann vielleicht bessere Überlebensmöglichkeiten hat, als dann, wenn man verstreut überall ja, sich verteilt. Auf der anderen Seite habe ich dann wieder den Gedanken, ja, das ist wahrscheinlich aber auch die angreifbarste Immobilie hier in der ganzen Stadt, weil das Hotel natürlich, die wissen dann, okay, da haben die vielleicht was, da treffen die sich, die haben da irgendwas zum Verstecken oder so und da sind dann vielleicht auch die Leute wieder scharf, da irgendwie was rauszuholen. Deshalb, ich habe da keine endgültige Antwort, aber wir haben uns da ähnliche Gedanken gemacht wie du.
Ich würde auch in solchen Situationen. Also es wäre vielleicht auch sinnvoll, wenn man, sagen wir mal, irgendwo bei sich in der Nähe irgendwie ein Kampfsportstudio hat oder irgendwie so, da mal ein paar Probetrainings mitzumachen. Ne? Und ich würde sagen, wenn man mal so mal 2-3 Monate mal regelmäßig dorthin geht, ne, also dann ist man halt deutlich vorbereiteter, sage ich mal, als 90% aller Menschen. Ja, also das ist dann hat man es da schon deutlich leichter. Ne, würde ich jetzt mal so empfehlen.
Ich denke auch, wenn du jetzt zum Beispiel nach Amerika guckst, wenn du halt ein legalisiertes Waffengesetz hast und jeder legal prinzipiell eine Waffe tragen kann, dann überlegst du dir natürlich auch 3-mal, gehst du jetzt in das Haus rein oder nicht, weil du weißt, tendenziell könntest du erschossen werden. Sowas hast du, solche Möglichkeiten hast du halt in Deutschland nicht. Ich will jetzt nicht hier pro oder contra Waffenlegalisierung plädieren, aber das ist auch ein Gedanke, den man mal sich durchspielen kann.
Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Das, wie du sagst, man muss es jetzt nicht im Detail durchgehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute dann sich besonders stark fühlen, weil sie einfach mehr davon haben und dann gehen sie vielleicht in der Gruppe looten oder so. Ja, so, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich fand deine Idee ganz charmant, Marc, dass du sagst, dass man schon von vornherein sagt, du kannst Familie und Angestellte irgendwo zusammenbringen, weil in dem ersten Moment, wo es dazu kommt, dann heißt es halt Zusammenhalt. Also dann, ich meine, solange die Leute nicht wirklich extrem hungern, haben wir, glaube ich, nicht diesen Ausnahmezustand, dass Leute sich dann wirklich bekriegen oder Raubzüge starten. Ich glaube, der erste Schritt wäre wirklich, wie kann man sich gegenseitig helfen? Hat einer noch eine Tablette mehr, weil, weiß ich nicht, meine Oma hat Schmerzen oder so und ich habe nicht genug vorgesorgt? Und dann ist man, glaube ich, auch eher bereit, noch zu handeln. Und ich glaube, generell der Handel würde wahrscheinlich wieder mehr florieren. So mit, da sind wir auch vielleicht nochmal bei dem Punkt Geld. Also was würde das bedeuten, wenn ich dann handeln müsste? Dann würde ich wahrscheinlich ganz schnell wieder zu, ich tausche ein Stück Fleisch gegen eine Packung Schmerztabletten oder sowas, dass wir wieder an so einem Punkt wären.
Ja, oder dass man wirklich vielleicht für diesen Kontext dann immer noch eine gewisse Menge an Bargeld zur Verfügung hat, weil ich glaube nicht, dass wenn wir wirklich so einen Stromausfall haben in irgendeiner Form, sei länger oder kürzer, dass die Menschen dann von jetzt auf gleich zum Tauschhandel übergehen werden, weil wir leben immer noch in einer Welt, wo Euro, Dollar, Yen die Hauptwährungen sind und die Leute sind einfach daran gewöhnt, also werden sie auch weiterhin dann, wenn man den Leuten 50 Euro in die Hand drückt und die geben einem dafür dann, sei es jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, weiß ich nicht, 20 Brötchen oder sowas, dann werden die das eher machen, als wenn man denen jetzt dann da in dem Kontext dann, weiß ich nicht, eine Dose Bohnen gibt oder sowas. Ne? Also das glaube ich schon, dass man wirklich dann für so eine Situation vielleicht einen gewissen Satz an Bargeld vielleicht auch zu Hause haben sollte, um da dann, weil wir gehen ja, wie es gerade eben schon mal beschrieben hat, es ist ja wahrscheinlich eher so ein Szenario, was sich dann in Phasen entwickelt und nicht was von jetzt auf gleich so alles, die Welt geht unter innerhalb von 5 Minuten. Ne? Also die Leute verlieren ja jetzt ja nicht ihre Grundprinzipien in so kurzer Zeit.
Und ich glaube, was hier auch noch ganz gut reinpasst, was auch vernachlässigt ist, oftmals in unserer aktuellen Gesellschaft, ein Teil der Krisenvorsorge ist natürlich auch, sich ein soziales Netzwerk aufzubauen. Das heißt, heute ist oftmals so die Ellenbogengesellschaft, das heißt, man guckt nur nach sich selber, die Familie wird vernachlässigt, die Freunde, scheißegal, und wenn irgendwas ist, dann rufen wir nach dem Staat. Und dass man sich einfach auch schon sozial ein Umfeld aufbaut, dass man seine Freunde gut behandelt, seine Mitmenschen gut behandelt, den Nachbar gut behandelt, mal Hallo sagt, mal Ciao sagt und einfach da auch schon ein Netzwerk aufbaut, auf das man dann in einem Krisenszenario zurückgreifen kann. Und das ist oftmals vernachlässigt aktuell in unserer Gesellschaft, meiner Meinung nach.
Ich denke, was auch wichtig ist, Alkohol und Zigaretten da zu haben, weil ich glaube, damit wird man je nachdem auch weiterkommen. Na, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt wirklich nichts mehr geht, es ist kein Strom da, dass der ein oder andere dann wirklich sagt, hier, was will ich mit deinen Euros? Na, gib mir was anderes. Ja. Also kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube, mit Alkohol, ich glaube, da kann man auch weit kommen, also bei bestimmten Leuten. Ne.
Ja, vermutlich, ne? Also man sieht ja auch im Gefängnis, da gilt ja auch als Währung quasi Zigaretten oder zumindest wird so gesagt, ich war noch nie im Gefängnis, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber das ist ja immer so diese
Zigarettenstandard.
Genau, der Zigarettenstandard im Gefängnis dann. Zumindest wie er dann auch in Hollywood oder sonst wo dargestellt wird. Ne, absolut. Würde ich dir auch so zustimmen, aber auch wieder im Kontext dann, ne, dass sich so ein Szenario dann halt in Phasen entwickelt, ne? Dass das quasi dann eher dann im späteren Verlauf von so einem Szenario dann wirklich dann, dass dann auf diese, auf die Tauschwirtschaft dann vielleicht dann irgendwann zurückfällt. Ne? Deswegen wahrscheinlich Bargeld und über solche Dinge nachzudenken. Gut, wir sind ja schon über eine Stunde, 10 Minuten gleich. Ich würde gerne nochmal ganz kurz, Henry, du hattest es ganz am Anfang mal kurz angesprochen bezüglich dieser Notstromaggregate, Notfallbatterien. Kannst du ein bisschen dazu was sagen, wie diese Dinger funktionieren, damit man vielleicht auch nochmal die Leute abholt, die jetzt nicht wissen, wie das grundsätzlich funktioniert und was für Möglichkeiten man damit hat und dass das auch durchaus im Kontext von, wenn man nur in der Wohnung lebt, dass man sowas verwenden kann. Kannst du da ein bisschen noch mal was zu deinem Setup vielleicht erzählen und auch vielleicht ganz konkret, was du dir da angeschafft hast und wie das funktioniert?
Mhm. Ich wollte mehr haben als nur so eine kleine Powerbank mit 1000 Watt oder so, sondern ich will halt wirklich die ganzen, ich habe zwei Kühltruhen, ne, die voll sind, sondern es gibt auch noch zwei Kühlschränke. So, und die ganzen Lebensmittel, die sollen ja auch nicht schlecht werden. Ja? Das wollte ich haben. Und je nachdem, wenn es halt auch im Winter ziemlich kalt wird, da wollte ich auch in der Lage sein, auch mal eine Heizdecke anzuschließen. Ja? Und deshalb hatte ich mal geguckt, und zwar hier EcoFlow Delta Pro mit 3,6 Kilowatt Speicher. So, und die kann man einfach in die Steckdose stecken oder hier mit so einem 12-Volt-Auto-Stecker oder auch in der Ladesäule, wie beim E-Auto kann man die Dinge aufladen oder halt direkt so ein Solarpanel anschließen. Also da gibt es halt viele Möglichkeiten. Und und du kannst da halt, ich habe das auch getestet, also ich habe kein Gerät bei mir zu Hause gefunden, wo der Akku dann aufgibt. Na, also ich kann halt wirklich gleichzeitig alle Kühltruhen und Kühlschränke dort anschließen. Nur bei 3,6 Kilowatt hält das auch nur ungefähr einen Tag lang. Ja. Da gibt es dann die Möglichkeit, an dieses Gerät noch zwei zusätzliche Akkus anzuschließen. Ja, die haben dann auch nochmal 3,6 Kilowatt, also fast bei 12 Kilowatt. So, und
Kilowattstunden, nicht, dass wir uns nachher der Jesse noch fertig macht, dass wir hier immer das Falsche sagen. Wir reden natürlich von Kilowattstunden.
Ja, genau. Und das ist halt so das Setup. Und da kommt halt, klar, also Solar noch, ist halt noch auf dem Dach. Und dazu, falls das nicht reicht, dann halt noch ein Dieselgenerator. Also ein Inverter, genau, Inverter ist das. Und zwar ist der Gedanke so, dass ich möglichst die Akkus halt immer mit Solar aufladen möchte. Aber manchmal kommt halt einfach nicht genug Sonne runter. So, und dann muss man dann halt den Generator anwerfen. Und die Idee ist die, dass die Akkus dann an den Generator angeschlossen werden und gleichzeitig dann auch die Kühltruhen und sonstige Powerbanks, die noch zu Hause rumfliegen, die kommen dann alle dann da dran. So, und dann kriegen die alle Strom, die Akkus werden geladen. Und so eine Kühltruhe, da hatte ich jetzt auch getestet jetzt im Sommer, also es reicht, wenn die einmal am Tag mal eine halbe bis eine Stunde Strom kriegen, das reicht. Eine verbraucht ungefähr 100 Wattstunden. Genau, so eine Heizdecke, ich habe so eine große Heizdecke, die verbraucht auch so um die 100, aber halt nicht gleichmäßig, sondern halt so in so Intervallen. Also so sieht das halt aus, Solar, der Energiespeicher, also der Akku und halt so ein Generator. Ja, also das ist halt so das Setup und ich habe mich jetzt auch für Diesel entschieden, weil bei uns, wir haben alle Diesel. Also es macht für mich keinen Sinn, da jetzt mit Benzin rumzuspielen, weil ich habe halt außer bis auf dem Rasenmäher nichts, was mit Benzin läuft.
Ja, ich hatte in dem Kontext jetzt auch schon mal ein bisschen geguckt. Es gibt, glaube ich, auch so Hybridgeräte, die man mit Benzin, aber auch mit Gas betreiben kann, also wo die Motoren dann beides vertragen. Das heißt, wenn man gegebenenfalls Gasflaschen noch zu Hause, dass man die dann auch an solche Notstromaggregate anschließen kann. Weil in dem Kontext habe ich mich natürlich jetzt auch damit beschäftigt und es gibt in Deutschland ja auch so tolle Regelungen, dass man nur eine bestimmte Menge an Benzin irgendwo bei sich zu Hause lagern darf. Also ich glaube, in einem Video hat er gesagt, manchmal 20 Liter. Also es ist jetzt ja auch nicht viel, wenn man mal realistisch ist.
Ja, aber ich sag ganz ehrlich, da scheiße ich drauf. Ne? Also jetzt war, soll ich mir jetzt wirklich sagen lassen, so wie viel ich was zu Hause lagern kann, das ist Schwachsinn. So, andere können das machen, so, aber ich nicht. So, wenn ich will, da lagere ich auch 100 Liter. So, wer will das kontrollieren? Ne? Wo kein Kläger, da kein Richter.
Absolut. Lass mich nur eine kurze Frage. Also super, auf jeden Fall schon mal für den Überblick. Hast du das bei dir, dieses Setup, was du gebaut hast, bei dir direkt mit in die Hausverteilung integriert oder arbeitet das bei dir alles als Insellösung, die du dann ad hoc quasi dann zuschalten kannst?
Also es gibt die Möglichkeit, da hier bei Echoflow sich da diesen, ich weiß nicht, wie das Smart, irgendwas hier, so ein Kasten, so, da wollen die aber 1.600 € haben dafür und da habe ich mich einfach dazu entschlossen, eine Kabeltrommel, ein paar Verlängerungskabel, so, und im Notfall, dann werden die halt rausgeholt, da werden die Geräte miteinander alle verbunden, so, und dann klappt das. So, und nochmal was zu dem Generator. Der steht jetzt aber auch nicht draußen, na, sondern der steht drin. Und weil ich habe halt keinen Bock drauf, wenn andere keinen Strom haben, dass sie dann meinen Generator hören. Na, weil, also ich werde auch keinen, also auch, selbst wenn ich es machen kann, dass ich das Licht anmache und ich könnte auch Fernseher gucken, wäre ja auch kein Problem. Ne? Aber ich würde eher einfach nur Kerzen anmachen, da mal mit der Taschenlampe rumlaufen, auch die Fenster nicht verdecken, weil ich denke, die anderen sollen ruhig sehen, dass ich auch nur Kerzen habe und genauso abend dran bin wie jeder andere auch. Ne? Also ich will, man muss ja den Leuten keinen Grund geben. Ne?
Ja, da ist man wieder bei dem Punkt, dass man nicht unbedingt sagen sollte, zeigen sollte, was man jetzt vorgesorgt hat, wenn es soweit ist. Ich meine, da ist man dann schon so ein bisschen auf sich selbst gestellt. Ich sage, zumindest in diesem Inside-Szenario, was wir da diskutiert haben. Das stimmt, da muss man auch aufpassen.
Cool. Ja, dann erstmal vielen Dank an der Stelle. Ich weiß nicht, habt ihr noch Punkte, über die ihr auf jeden Fall sprechen würdet? Ansonsten...
Ich habe vielleicht noch eine lustige Ausklangsstory, wenn wir jetzt eh beim Ende sind.
Hau raus.
Und zwar, wir hatten es ja vorher, dass man auch mal mit den Großeltern reden soll und dann hat mir mein Opa erzählt, ja, sein Vater damals, also mein Urgroßvater, damals im Krieg und Kriegsszenario und dann hat er auch gebrappt und hat hier alle seine Vorräte und Büchsenwurst und was weiß ich, oder nicht Büchsenwurst, aber die ganzen Konserven oder was weiß ich, was er da hatte, hat er halt alles genommen, hatte dann so ein Loch oder das war halt so ein Loch und da war irgendwie, hat er das mit Holz oder so ausgebaut und da hat er dann halt so seinen Prepper-Bunker gehabt und dann war er ganz stolz auf den Prepper-Bunker und das Witzige ist, im Krieg, ich weiß nicht, waren es dann die Amis oder irgendwelche Leute sind dann gekommen, auf jeden Fall ist dann eine Handgranate reingeflogen in den Garten und genau der Prepper-Bunker wurde erwischt und alles war dahin.
Oh, krasse Story. Ja. Heftig. Passt auf, wo ihr eure Sachen preppt.
Das heißt, dezentralisiert euer Gepreppere.
Guter Punkt auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, Henry, Mark, habt ihr zwei, wenn ihr eine Sache den Leuten mitgeben wolltet, worauf sollten sie auf jeden Fall aus eurer Sicht am ersten achten, damit man zumindest schon mal so ein bisschen besser vorbereitet als vielleicht 80% der restlichen?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, es hört sich jetzt natürlich egoistisch an, aber wenn zum Beispiel du im Flugzeug, so sagen wir mal, Sauerstoff geht weg, du musst immer erstmal die Sauerstoffmaske auf deinen eigenen Kopf setzen. Und dann, wenn du wieder selber atmen kannst, dann kannst du auch nach deinen Freunden und nach deiner Familie gucken. Das soll jetzt nicht kein Aufruf zum Egoismus, aber erstmal muss man nach sich selber gucken. Und wenn man selber gesund und mit klarem Kopf und Verstand ist, dann kann man seinen Freunden helfen.
Ja, ich sehe das genauso. Also es ist grundsätzlich ist es sowieso gut, aufzupassen, so wie viel man den Leuten erzählt, ne? Weil auch wenn, ich sag mal, wenn man Freunden zu viel erzählt, dann können das auch ganz schnell Feinde werden, ne? Also ich meine, irgendwo bei Twitter hat das auch da jemand bei mir kommentiert, so man sollte ja solidarisch sein und so. Ich meine, man kann ja solidarisch sein, ja, aber ich muss ja nicht allen erzählen, so was es alles von mir zu holen gibt, so alle drauf aufmerksam machen, so hier, ich habe Strom, ich habe hier ein paar Dosen, mir geht's gut, so da könnt ihr alle vorbeikommen. Ja, also ich glaube, das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte. Und und ich finde es halt auch enorm wichtig, wirklich auch mal jetzt in solchen Zeiten einfach mal so einen Selbstverteidigungskurs, einfach nur mal zu besuchen, mal so ein Probetraining zu machen. Ne? Auch wenn man nicht sportlich ist, das ist gar nicht schlimm. Ne? Dort sind alles Mögliche an Leuten, alte, junge, Frauen, klein, groß, dick, dünn. Und man kann dort halt in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen. Ja, also das ist wirklich, ich denke, das ist ein guter Tipp, so einen Kurs mal zu besuchen.
Sehr schön, super, vielen Dank. Dann an der Stelle schon mal auch nochmal danke, dass ihr da wart. Ich denke, wir haben da jetzt mit der Folge einige wichtige Punkte angesprochen, die vielleicht auch viele Leute bisher trotz Twitter und so weiter im Bitcoin Space noch nicht so auf dem Schirm hatten und dass man da auf jeden Fall noch Nachholbedarf oder dass man da vielleicht dann über sein eigenes Handeln nochmal sich mal selber reflektiert, ob man vielleicht nicht noch ein bisschen besser einfach, selbst wenn dieses Szenario, was wir jetzt hier die ganze Zeit beschrieben haben, nie kommt, was sich wahrscheinlich alle uns wünschen würden, dass wir das nie brauchen. Einfach um das auch nochmal klar zu sagen, wir wollen nicht, dass das passiert. Am besten ist, wir schaffen uns das alles an und wir essen es dann kurz vor Mindesthaltbarkeitsdatum alles auf und kaufen das dann wieder neu. Das ist einfach der Idealzustand, dass wir einfach nie in diese Situation kommen. Aber wenn wir in diese Situation kommen, dass man dann einfach nicht wie der Ochse vom Berg stehen sagt, so, oh, und jetzt, was passiert jetzt? Und das ist einfach, glaube ich, wichtig auch nochmal am Ende zu sagen. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, ihr signalisiert alle nicht. Wir haben noch ein paar Boosts, dadurch, dass die Folge jetzt ja heute Mittwoch erschienen ist oder erscheinen wird, lesen wir nochmal ganz kurz die Boosts vor, die wir seit dem letzten Mal bekommen haben. Ich mache das mal ganz schnell. Das waren einmal 7.000 Satz vom Blaubeer zur Folge mit Johannes zur Bitcoin- und Persönlichkeitsentwicklung. Dieser Bereich des Kaninchenbaus ist definitiv noch zu wenig beleuchtet. Danke, dass ihr damit angefangen habt.
Danke dir, Blaubeer.
Genau. Dann haben wir noch 21.000 Satz vom Wine Lion bekommen, zu der gleichen Folge. Spiritualität ist so wichtig, geniale Folge. Und cool, dann gab es nochmal 1.021 Satz vom Garfield 218 zur Honey Badger Folge vom Jan Paul. Launier Talk, jetzt habe ich Casa, Honey Badger, FOMO und freue mich auf das Pleb Camp in Innsbruck, unterstrich Garfield. Ja, dann auch vielen Dank an dich und vielen Dank an die anderen Boosts. Gut, dann habt ihr noch was zu sagen? Ansonsten machen wir die Folge rund.
Danke euch.
Ciao. Danke, dass ihr da wart. Danke.
Genau, perfekt. Super, dann Focus on the Signal, not on Lois. Bewertet uns, folgt uns, den üblichen Kram und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.
Ciao. Ciao.